Da kann man eben sehr gut zeigen, dass gerade die Sommerfeuer, aber die Feuersaison insgesamt sich halt sehr intensiviert. Es gibt mehr und stärkere Feuer und es gibt einen ganz klaren, eindeutigen Zusammenhang zur menschgemachten Erwärmung und zur damit einhergehenden Austrocknung. Also es sind vor allem die zwei Faktoren, höhere Temperaturen und trockenere Bedingungen, die dann einerseits dazu führen, dass die Vegetation sozusagen schneller brennt und gleichzeitig weniger Löschwasser da ist, so ein Teufelskreis sich ergibt.
Das war der Wald- und Klimawissenschaftler Christoph Reyer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der im Deutschlandfunk die Ursachen und Folgen der Waldbrände in Kalifornien erläutert hat. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und wir sprechen hier jede Woche über die drei wichtigsten Nachrichten aus Klimapolitik, Energiewende und der Klimaforschung. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt der TAZ und ich spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski, ebenfalls von der TAZ. Hi!
Moin!
Wir gucken heute auf die verheerenden Brände in Los Angeles und darauf, was der Klimawandel damit zu tun hat oder dazu beigetragen hat natürlich. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Bundestagswahlkampf in Deutschland, in dem Klimaschutz bisher ja nicht so wirklich vorkommt. Und zum Schluss gucken wir uns noch an, ob CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz wirklich die grüne Transformation der Industrie absagen will.
Wir sprechen als erstes über die Feuerkatastrophe in Los Angeles, die schon mehr als 10 Tage geht. 25 Menschen sind bisher gestorben, einige werden noch vermisst, mehr als 12.000 Gebäude sind zerstört. Erste Schätzungen, über die der Wetterdienst AccuWeather berichtet hat, beziffern die Schäden auf 135 bis 150 Milliarden Dollar. Das ist enorm viel, hat aber natürlich damit zu tun, dass die Feuer vor allem in sehr reichen Villenvierteln mit teuren Häusern und teuren Autos gewütet haben. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen bei der Bewertung solcher Katastrophen. Im globalen Süden fallen die Schadenssummen kleiner aus, weil von vornherein nicht so viel Reichtum da ist. Die praktische Auswirkung auf die Menschen ist aber tendenziell größer. Nichtsdestotrotz, diese Brände in Kalifornien, die sind wirklich schwerwiegend. Wir haben ja alle die Bilder in den letzten Tagen gesehen. Und natürlich trifft es auch nicht nur die Superreichen. Es haben viele Menschen ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Der Großeinsatz der Feuerwehr bringt die Brände langsam jetzt unter Kontrolle. Das geht heute jedenfalls über die Nachrichtenticker, aber gelöscht sind sie immer noch nicht, noch lange nicht.
Ja, und wir fragen uns hier im Klima-Update natürlich, hat das mit dem Klimawandel zu tun? Klar, die Feuer werden anders ausgelöst, also immer, also durch eine weggeworfene Kippe oder einen anderen Unfall oder durch Brandstiftung zum Beispiel. Aber das Wetter hat natürlich Einfluss darauf, wie sich so ein Brand entwickelt. Und das wiederum kann sich durch den Klimawandel natürlich verändern.
Das hat sich zum Beispiel der Klima- und Umweltwissenschaftler Theo Keeping vom Imperial College London genauer angeguckt. Und er sagt, in den letzten 3 Monaten hat es in L.A. nur sehr wenig geregnet, was die Vegetation viel brandanfälliger gemacht hat. Außerdem habe die sehr niedrige Luftfeuchtigkeit Feinbrennstoffe wie Gräser und Blätter auf dem Boden besonders ausgetrocknet. Und dann gab es noch extrem starke Winde, die das Feuer angefacht und weitergetragen haben. Also optimales Feuerwetter. So nennt man das wirklich, wenn es zugleich warm, trocken und windig ist, weil Feuer unter diesen Bedingungen eben besonders gut brennen und sich verbreiten kann.
Das sind natürlich Wetterfaktoren, die es in Kalifornien und vor allem im Süden des Bundesstaats, wo L.A. liegt, ja auch schon immer gab. Also Waldbrände gehören dort in gewissem Maße zur Normalität. Aber laut Keeping nehmen halt vor allem die ersten beiden Faktoren, also die geringen Niederschläge und die niedrige Luftfeuchtigkeit in der Region durch den Klimawandel noch zu. Und bei den spezifischen Winden, die es da jetzt gab, ist es ein bisschen umstritten. Die heißen Santa Ana Winde und da treibt ein Hochdrucksystem Luft aus dem Landesinneren der USA über Südkalifornien. Und bei diesem speziellen Phänomen war die Forschung laut Keeping lange davon ausgegangen, dass es mit dem Klimawandel sogar abnimmt. Und neuere Daten deuten aber offenbar nicht mehr darauf hin.
Insgesamt lässt sich auf jeden Fall sagen, dass Feuerwetter in Kalifornien deutlich häufiger geworden ist. Im Vergleich zu den frühen 70ern trifft es laut einem Bericht des Thinktanks Climate Central etwa doppelt so oft auf. Von daher, auch wenn der Klimawandel jetzt nicht unmittelbarer Auslöser von Waldbränden ist, kann er sie deutlich verschärfen.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema, und zwar zum Klimaschutz im Bundestagswahlkampf, beziehungsweise dazu, dass vom Klimaschutz im Bundestagswahlkampf bislang kaum was zu hören ist. Bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2021, da war das echt noch ganz anders. Also da war ja von der Klimawahl die Rede und alle wollten KlimakanzlerInnen werden. Aber dieses Mal hat man fast das Gefühl, die Parteien, die machen echt einen großen Bogen um das Thema. Und die Klimaallianz hat sich in dieser Woche in den Wahlkampf eingeschaltet und konkrete Forderungen an die Parteien gestellt. Die Klimaallianz ist ein Zusammenschluss von mehr als 150 Verbänden, darunter Gewerkschaften, NGOs, Wohlfahrtsverbände und Umweltverbände, also zum Beispiel auch ATTAC, Verdi, die Diakonie, Brot für die Welt und so weiter. Und die Kernforderung der Klimaallianz ist, Klimaschutz darf nicht weiter eine Randnotiz im Wahlkampf bleiben, sondern muss zum entscheidenden Thema werden, dem sich alle Parteien verpflichten, um jedes Zehntel Grad Erderhitzung zu verhindern.
Wir gucken mal auf die Details des 30-seitigen Forderungspapiers. Es ist unterteilt in 13 Kapitel, wie zum Beispiel Mobilität, Wohnen, Energiewende, Landwirtschaft, Kultur und CO2-Preis. Und eine ganz zentrale Forderung, die eigentlich allem zugrunde liegt, ist, dass die Parteien endlich den Investitionsstau beenden sollen. Also eine Abkehr von der Schuldenbremse und die Einrichtung eines Sondervermögens für Klimaschutz, Transformation und soziale Daseinsvorsorge. Denn natürlich kostet der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft und Infrastruktur viel Geld. Bis 2035 werden jährlich mindestens 65 Milliarden Euro zusätzliche öffentliche Investitionen nötig sein, sagt die Klimaallianz. Und sie betont auch immer wieder, dass es ganz wichtig ist, dass die klimaneutrale Transformation sozial gerecht und auch international gerecht werden muss. Dass also Deutschland Verantwortung für die Schäden im globalen Süden und überall dort übernimmt, wo arme Länder unter Klimafolgen leiden. Und auch, dass in Deutschland diejenigen viel zum Gemeinwohl beitragen, die viel haben und meistens ja auch für viele Emissionen verantwortlich sind. Also die oberen Einkommensschichten und die Superreichen. Da fordert die Klimaallianz zum Beispiel eine gerechte Erbschafts- und Vermögenssteuer, eine höhere Besteuerung größerer Einkommen und die Erhöhung des Mindestlohns.
Auch rechtlich müsste sich einiges ändern, fordern die Verbände. Zum Beispiel müsste Klimaschutz für die Kommunen verpflichtend werden. Also indem die Kommunen verbindliche und sektorübergreifende Klimaschutzkonzepte vorlegen müssten. Und man sollte auch sicherstellen, dass der Bund sich an diesen Klimaschutzkosten beteiligt, damit finanziell schwache Kommunen beim Klimaschutz nicht abgehängt werden. Und weitere konkrete Maßnahmen, die die künftige Bundesregierung mit Unterstützung aller Parteien umsetzen sollte, sind eine dauerhafte Finanzierung des Deutschland-Tickets und der massive Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, vor allem in ländlichen Regionen, und eine Verdreifachung der Fahrradwege in den nächsten 5 Jahren.
Ja, so viel erstmal zu den Forderungen der Klimaallianz. Der Wahlkampf läuft ja noch gut einen Monat, da wäre also noch reichlich Zeit, den Input aufzunehmen. Und die Klimaallianz hat das auch nicht nur so als positiven Anstoß für die Parteien auf den Weg gegeben, sondern auch gesagt, wenn wir das alles nicht machen und Klimaschutz weiter so unter ferner Liefen läuft, dann droht Deutschland auch wirtschaftlich abgehängt zu werden. Und ja, dass kein Klimaschutz letztlich immer das teuerste Szenario ist, wissen wir ja ohnehin.
Aber wir wollen noch mal kurz darauf eingehen, warum das eigentlich so ist, dass die Parteien im aktuellen Wahlkampf offenbar denken, mit Klimaschutz ist kein Blumentopf zu gewinnen. Man kann echt den Eindruck bekommen, sie meiden das Thema regelrecht, weil sie Angst haben, dass ihnen die WählerInnen da weglaufen. Und zu dieser Frage haben wir in dieser Woche eine Professorin der Universität Graz interviewt. Und wenn ich wir sage, sollte ich eigentlich mehr du sagen. jedenfalls eine Professorin, die sich dort mit den gesellschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt und viel zu Klimakommunikation forscht. Und die hat gesagt, beim Klima sind wir in Deutschland und auch in Österreich viel zu sehr mit negativen Diskursen verhaftet. Also es geht oft um schlimme Klimafolgen, Klimaschäden, Katastrophen. Ist ja auch klar, weil wir durch die Realität ständig damit konfrontiert werden. Aber gleichzeitig wäre es wichtig, auch über die Vorteile zu sprechen, die eine klimaneutrale Zukunft bringen würde. Also eben nicht nur, dass wir nicht verbrennen und ertrinken, sondern auch, dass es uns mehr Kontrolle, mehr Freiheiten, mehr Zeit verschaffen würde. Ja, zum Beispiel, weil wir weniger abhängig wären von Konzernen, wenn die Stromproduktion dezentral organisiert wäre und ja, vielleicht sogar teilweise eben vom eigenen Balkonkraftwerk käme. Und weil wir mehr teilen, nicht alles selbst kaufen würden und so weiter. Also ein eigenes Auto zu haben ist ja, also ist manchmal bestimmt praktisch, aber ist ja auch sehr teuer. Ja, da gibt es natürlich noch andere Beispiele von teilbaren Gegenständen, Anschaffungen wie Werkzeuge oder so. Das könnte man gemeinschaftlich organisieren, Waschmaschinen gemeinsam nutzen und so weiter, je nach Lebenssituation. Mhm. Und das, ja, das würde auch den Druck, immer mehr Geld zu verdienen, ein Stück weit von uns nehmen, weil wir nicht mehr alles selbst kaufen und instand setzen müssen. Und in dem Sinne würde es uns halt auch mehr Freizeit verschaffen. Genau, wie autofreie Innenstädte zum Beispiel mehr, ja, auch mehr Lebensqualität versprechen mit mehr Parks und Freizeitflächen und so weiter. Und auch mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
Das Problem ist laut der Wissenschaftlerin Ilona Otto, dass solche Szenarien noch nicht so gut erforscht sind. Es gibt kaum Experimente dazu. Und das liegt daran, dass bei vielen einfach die Hoffnung auf eine technologische Lösung der Klimakrise nicht aus den Köpfen wegzukriegen ist. Die bequemste Lösung wäre ja, wenn wir nichts an unserem Lebensstil verändern müssten, sondern eine Technologie wie Carbon Capture and Storage oder eine andere Wundertechnologie das ganze CO2 für uns aus der Atmosphäre ziehen könnte. Deshalb fließt in solche Forschung viel Geld, aber es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass eine solche Technologie schnell genug in dem Maße verfügbar sein wird, wie es nötig wäre. Außerdem geht es ja auch nicht nur um das CO2 in der Atmosphäre, sondern auch um andere Treibhausgase, um endliche Ressourcen, das Artensterben und so weiter. Also da bräuchte es echt mehrere Wundertechnologien, um das alles zu lösen. Oder wir schaffen es halt doch, endlich das Zeitalter der fossilen Brennstoffe zu beenden und auch die Freiheiten und Vorteile zu sehen, die das auf ganz vielen Ebenen mit sich bringen würde.
Zum Schluss vielleicht nochmal der Hinweis, mehr über die positiven Effekte von klimaneutralen Lebensentwürfen zu reden. Auch über Gerechtigkeitsaspekte und Umverteilung heißt nicht, Schönfärberei zu betreiben oder zu behaupten, dass Klimaschutz niemandem wehtun würde. Natürlich müssen wir für eine klimagerechte Zukunft ja in mancher Hinsicht kürzer treten und auf viele Sachen verzichten, die uns jetzt normal erscheinen. Und das sollte man ja vielleicht auch benennen, sonst ist es unehrlich. Aber man muss das vielleicht auch nicht immer nur als notwendiges Übel betrachten, sondern es gibt eben auch Vorteile. Ja, und wie cool wäre es zum Beispiel, wenn man mit so einem bezahlbaren Klimajahresticket jeden Zug und jeden Bus nehmen könnte und die Züge dann auch wirklich pünktlich fahren würden und der Bus auch ja zügig in jedes niedersächsische oder sächsische Dorf fahren würde.
Ja, das wäre schon echt cool. Mhm. Wir kommen zu unserem dritten Thema und bleiben im Wahlkampf. Friedrich Merz, CDU-Chef und Kanzlerkandidat der Union, hat viel Unmut auf sich gezogen für eine Aussage zur Transformation des Industriesektors. Oder man könnte auch sagen, er hat eine Debatte angestoßen. Und zwar ein bisschen unfreiwillig, denn es stellte sich später heraus, dass das erste Zitat von ihm, das dazu im Umlauf war, etwas verfälscht war. Da klang es praktisch so, als würde er sagen, die Industrie könne eh gar nicht grün werden und man solle den Klimaschutz dort lieber gleich aufgeben. Also gesagt hat er, ich glaube persönlich nicht daran, dass der schnelle Wechsel hin zum wasserstoffbetriebenen Stahlwerk erfolgreich sein wird.
Ja, und auch das ist jetzt nicht direkt eine Aussage, die durch besonders viel Aufbruchsstimmung auffällt und hat auch entsprechend weiterhin viel Kritik auf sich gezogen. Von der IG Metall zum Beispiel und auch von Merz Konkurrenten um das Kanzleramt Robert Habeck, der als aktueller Wirtschaftsminister für die Transformation der Industrie zuständig ist. Der sagte, das sei ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten in der Stahlindustrie, denn es werde bald keinen Markt mehr geben für konventionellen Stahl.
Wenn man das Merz-Zitat nicht als allgemeine Stimmungsmache sieht, sondern sich auf das Wörtchen schnell konzentriert, also er glaube nicht an den schnellen Wechsel zur klimafreundlichen Stahlproduktion, dann muss man Merz durchaus auch ein Körnchen Wahrheit zugestehen, denn der Markt für Wasserstoff kommt wirklich nicht so in Schwung, wie er sollte und müsste. Wasserstoff gilt ja als Hoffnungsträger für den klimafreundlichen Umbau der Industrie. Wird Wasserstoff aus erneuerbaren Energien hergestellt, ist er CO2-neutral und ist auch eine Alternative zu klimaschädlichen Brennstoffen wie Kohle und Gas, zum Beispiel auch in der Stahlproduktion. Noch gibt es aber weder eine Infrastruktur für den Transport noch Produktionsstätten im großen Stil. Um das zu ändern, hat Habeck in seiner jetzt endenden Amtszeit eine Wasserstoffstrategie und Pläne für ein Transportnetz vorgelegt. Ein großer Teil des Wasserstoffs soll demnach aus dem Ausland kommen.
Und diese Beschaffung vom Wasserstoff, die wird zum Problem. Das zeigt auch eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Die kommt zu dem Ergebnis, dass Projekte zur Erzeugung von Wasserstoff weltweit deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben. Und die sind hoch. Mehr als 60 Länder haben mittlerweile Strategien entwickelt, so wie Deutschland, um Wasserstoff im großen Stil marktfähig zu machen. Und in den vergangenen drei Jahren haben sich die globalen Projektankündigungen für grünen Wasserstoff fast verdreifacht. Also da gibt's viel Buzz. Aber 2023 zum Beispiel wurden nur 7% der ursprünglich für das Jahr in Aussicht gestellten Produktionskapazitäten auch tatsächlich fertiggestellt. Und Gründe für dieses enttäuschende Ergebnis sind gestiegene Produktionskosten, die fehlende Zahlungsbereitschaft potenzieller Abnehmer und die Unsicherheit darüber, wie die Förderung der Produktion und gesetzliche Vorgaben künftig aussehen werden. Und also ein großes Problem ist die Finanzierung der Projekte. Die global angekündigten Fördermittel liegen weit hinter dem Bedarf, der für eine Realisierung bis 2030 nötig ist. Nach Einschätzung der ForscherInnen vom Potsdam-Institut sind zusätzliche Mittel in Höhe von etwa 1 Billion US-Dollar, also rund 970 Milliarden Euro, erforderlich. Und da geht's um den Anschub. Also die ForscherInnen reden da nicht von dauerhaften Subventionen.
Stattdessen schlagen sie vor, grünen Wasserstoff zum Beispiel über feste Quoten in bestimmte Bereiche zu lenken, etwa in die Luftfahrt, die Stahl- oder die Chemiebranche. Als Vorbild nennen sie eine EU-Regelung, die schreibt vor, dass ab 2030 Flugzeugsprit synthetische Beimischungen auf Basis von Wasserstoff enthalten muss. Das könnte auch davor bewahren, dass der rare Wasserstoff als Zauberlösung für alles Mögliche angepriesen wird. Von der FDP haben wir ja noch in der aktuellen Legislaturperiode was von Wasserstoff zur Rettung von Gasheizungen und Verbrennerautos gehört. Das ist wirklich absoluter Quatsch, denn da gibt es, anders als jetzt beim Fliegen oder teilweise auch in der Industrie, hervorragende Alternativen, wie natürlich ÖPNV, Elektroautos oder Wärmepumpen. Grünen Wasserstoff aber gibt's ja noch nicht mal genug für die Bereiche, in denen wir keinen besseren Plan haben.
Damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und dann möchten wir uns noch bedanken bei Kerstin Schuster und Kurt Hildebrand, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Danke auch von mir. Ciao.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.